der UV-Index ist immens hoch. Und dann ist das so ein einfaches Tool, was wirklich jeder machen kann, wo ich zumindest eine Krebsart und eine Krebsform relativ gut vorbeugen kann, wenn ich mich adäquat schütze.
Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe Ganz Ich, deinem Podcast rund um Frauengesundheit. Ihr kennt's mich, auf Augenhöhe, ehrlich, persönlich, informativ und immer mit tollen Expertinnen an meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Mach's dir bequem, los geht's! Eine Podcast-Folge, auf die mich ganz besonders gefreut habe. Warum? Weil jemand da sitzt, eine ganz besondere Person, der wirklich was Dermatologie, das ist ja schon wieder Zungenbrecher für mich, auf Deutsch, ich vertraue ja mein Gesicht, mein Körper an seit mittlerweile über 10 Jahren. Die Rede ist von Dr. Kerstin Ortlechner. Kein Geheimnis, eine absolute Koryphäe und Expertin in ihrem Bereich und natürlich prädestiniert dafür, dass sie heute über ganz ein wichtiges Thema spricht, nämlich Sonne, Hautalterung, Sonnenschutz und ein Thema, das wirklich, vor allem wenn man sich die Statistiken anschaut, nämlich Hautkrebs ist der meist bekannteste oder meist verbreiteste Krebs, den es überhaupt gibt, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe. Und Kerstin, du bist absolute Expertin für Hautgesundheit, Dermatologin und ich habe es gerade angesprochen, ich vertraue dazu 1000% bei allem, 360 Grad und deshalb freut es mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf, obwohl ich da gleich nervös werde, wenn du sagst, ich vertraue dir zu 100% Körpergesicht alles an. Na servus, schauen wir mal.
Also bis jetzt hat es ganz gut bewahrheitet. Ich werde ja fast jede Woche gefragt, hey, wie hast du die Pigmentflecken in den Griff gekriegt? Warum schaust du so aus, wie du ausschaust? Und du sagst selber immer, hey, du kannst ein gutes Setup machen, aber natürlich liegt ganz, ganz viel an den Menschen selbst. Und ich glaube, ich komme ja noch erinnern, einer der ersten Sätze war Karin, oder die erste Frage, die du mir gestellt hast, verwendest du Sonnenschutz? Warum ist dir das so wichtig, abgesehen davon von dieser Zahl, die einfach diese bewiesene Statistik, dass man einfach sagt, hey, der meistverbreiteste Hautkrebs, und das muss man wirklich jetzt sich nochmal auf die Zunge zu gehen lassen, ist Hautkrebs, der meistverbreitete Hautkrebs,
ist Hautkrebs.
Ja. Und das ist schon arg, weil man eben selber auch viel aktiv dagegen tun kann, als Mensch, als Person.
Absolut, nein, du hast vollkommen recht. Und ich glaube, es liegt in der Natur, dass das eine der ersten Fragen ist, die ich dir auch gestellt habe, ob du Sonnenschutz verwendest, weil ich Dermatologin bin. Also so viel muss man jetzt dann schon einmal dazu sagen. Aber es ist halt auch was so unglaublich einfach ist, was wirklich jeder machen kann. Wenn wir dann jeden Tag in der Früh Zähne putzen und genauso gut kann ich mir jeden Tag in der Früh einen Sonnenschutz draufklatschen, weil es einfach, man weiß, dass diese Prophylaxe, diese Hautkrebsvorsorge mit einem adäquaten Schutz, mit Sonnencreme, Sonnenhut, Sonnenbrille, vor allem jetzt wieder im Juni, weil wir haben heute fast 30 Grad wieder draußen, der UV-Index ist immens hoch. Und dann ist das so ein einfaches Tool, was wirklich jeder machen kann, wo ich zumindest eine Krebsart und eine Krebsform relativ gut vorbeugen kann, wenn ich mich adäquat schütze.
Jetzt weiß ich auch, dass du einen Unterschied machst zwischen Lichtschutzfaktor, ich sage jetzt irgendwas, weil in viel Cremes oder in viel so BB-Creams ist ja mittlerweile drinnen 15, 20. Aber für mich zum Beispiel, wenn ich das lese, ist das schon komplett irrelevant und auch kein Grund, dass ich die jetzt vielleicht kaufe, weil du hast eine Zahl zu mir damals gesagt und seitdem verwende ich die Zahl. Was für einen Lichtschutzfaktor würdest du jetzt wirklich für Everyday empfehlen?
Ja, schau, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einmal die Kirchen im Dorf lässt, sage ich jetzt einmal, dass man wirklich den gesunden Mittelweg wählt, weil dieses ganze massive Übertreiben mit Sonnenschutz und ja nicht Sonne und Sonne ist das Furchtbarste und Sonne ist das Schädlichste, also das ist auch kein gesunder Weg, finde ich ganz persönlich. Wir sind alles nur Menschen und wenn man mal einen Sonnenschutz im Winter vergisst, wo es grau und grau ist, ja mein Gott, dann hat man mal vergessen, wird auch die Welt nicht untergehen. Also das möchte ich ganz, ganz klarstellen, weil, warum möchte ich das so klarstellen, man mittlerweile weiß und erkennt, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die wirklich so eine Phobie haben vor der Sonne, also die richtig eine Angstmache gemacht worden ist. Und die sich zum Teil nicht einmal nur aus dem Haus auszutrauen, weil sie sagen, oh mein Gott, da könnte mir irgendwie UV-Strahlen erwischen und so weiter. Also der gesunde Mittelweg, wie überall heute. Die Extreme sind immer die gefährlichen, egal in was für ein Lebensbereich. Und genauso ist es bei der Sonne und mit Sonnenschutz. Bis zu einem gewissen Maß ist die Sonne gut, bis zu einem gewissen Maß ist es gesund. Wir wissen alle, wir brauchen es für die Vitamin-D-Produktion. Aber, und jetzt kommt das große Aber, gerade so exponierte Stellen wie das Gesicht, wie der Hals, wie die Hände, die halt wirklich 365 Tage im Jahr im UV-Licht exponiert sind, genauso aber auch dem Blaulicht von den ganzen Digital Devices oder dem Infrarotlicht und so weiter. Wenn ich das schütze, dann habe ich wirklich was dazu beitragen zu meiner Gesundheit, zu meiner Hautgesundheit, was sehr easygoing ist und da habe ich trotzdem ein gutes Gefühl, aber ein gutes Gewissen habe. Und dieser 50er Lichtschutzfaktor, den ich fürs Gesicht immer ganz gern empfehle, ist ein ganz einfacher Grund. Wir tragen nie ausreichend auf, es pellt sich ab, es ist, dass man, wenn man zum Beispiel viel Sport treibt, auch wenn es wasser- und schweißresistent sein sollte, pellt sich das Ganze trotzdem ab, wenn man sich einmal schnell ein T-Shirt drüber streift und so weiter, geht immer wieder Sonnenschutz verloren. Und SPF, also dieser Sun Protection Factor oder LSF auf Deutsch, Lichtschutzfaktor, ist ja nichts anderes als wie die Zeit, was ich mehr in der Sonne verbringen kann. Wir wissen, dass jeder gewisse Eigenschutzzeit, also Hauteigenschutzzeit hat. Das kann sein von einem nordischen Typen maximal 5 Minuten, geht rauf bis zu Hauttyp 4, 5, also die wirklich sehr dunkelhäutigen, die können 30, 40 Minuten ohne Schutz dementsprechend in der Sonne exponiert sein. Und dieser Lichtschutzfaktor multipliziert das Ganze. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten Eigenschutzzeit und würde das multiplizieren mit mal 50, dann habe ich dementsprechend viel, viel mehr Zeit, eben diese 500 Minuten, was ich dann wirklich, ohne dass ich jetzt da, keine Ahnung, ein schlechtes Gewissen haben muss, in der Sonne verbringen. Natürlich nicht in der prallen Sonne. Natürlich, wenn es geht, sollte man nicht sich von 11 bis 14 Uhr in die Sonne knallen und so weiter und so fort. Aber das ist was, wo ich wirklich sage, ein paar so kleine Richtlinien, wenn man das einhaltet und eben auch diesen 50er Lichtschutzfaktor, den du angesprochen hast, dann kann ich schon richtig, richtig viel für meine Hautgesundheit beitragen.
Ich kann mich erinnern, es ist ja nicht Hopfen und Malz verloren, wie du vorher gesagt hast, die Balance macht's aus, alles ist sehr radikal mittlerweile. Wie ich groß geworden bin oder war ja je bräuner, umso besser. Jetzt kann man ja schon nachhelfen mit Selbstbräuner im Gesicht, dass das zum restlichen Körper passt. Weil ich bin schon, seit ich bei dir bin, und seit das auch mit meinen Pigmentflecken, seit man das so gut in den Griff gekriegt haben, ich trage immer Kapperl im Sommer. Also ich gehe auch nicht, auch jetzt beim Laufen, jetzt laufe ich ja sehr viel, nein, da schaut jetzt nicht so super geil aus, aber ich trage lieber Kapperl aus, wie ich gehe jetzt laufen in der prallen Sonne, schwitze und keine Ahnung. Also ich bin da schon konsequent geworden, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich kann mich erinnern, mit 20 habe ich mir Möckfett ins Gesicht klatscht, damit ich ja eine gute Farbe kriege. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach total dämlich gewesen, auch noch damals, weil natürlich, 80% der Hautalterung ist einfach basiert über das, dass ich mir nicht einschmiere. Habe ich gelesen. Stimmt das?
Ja, also 80%
sichtbare Halterung durch UV-Strahlen.
Also kann man das so pauschal sagen?
UV-Licht, die Sonne ist nur immer Hautalterungsfaktor Nummer 1, aber diese 80% summieren alle möglichen exogenen Faktoren. Also da gehört alles Mögliche dazu, wie eben, wenn wir jetzt wirklich über die Hautalterung sprechen, wie Sonne, UV-Licht, eben dieser ganze Spektrum mit dem Blue Light, wie ich zuerst erwähnt habe, aber genauso eben Nikotinabusus, Umweltverschmutzung, Stress und so weiter. Also das machen diese 80% dieser exogenen Faktoren aus und zum Teil auch endogene Faktoren, also hormonelle Veränderungen, und nur 20% ist Genetik. Also man kann da wirklich, wenn man alleine sich das auf der Zunge zergehen lässt, 20% ist Genetik und 80% ist, wie lebe,
habe ich selber in der Hand
und so weiter, hast du selber in der Hand. Genau, also das ist schon was, wo ich sage, why not? Warum soll ich da nicht eingreifen und das Ganze ein bisschen unterstützen?
Und vorsorgen, prophylaktisch. Das Wort habe ich von dir gelernt. Stimmt das?
Ja, absolut.
Dann kursieren auch immer wieder solche Begrifflichkeiten im Internet, vor allem auf TikTok, wenn eben dann diese ganzen radikale Bewegung passiert. Und da lese ich immer wieder UVA versus UVB. Was muss ich da jetzt überhaupt als Laie darüber wissen? Zum Beispiel UVA, sagt man was, aber was ist UVB? Wo kann man die jetzt her, die streuen? Oder was ist das?
Also beide ist ja in diesem Spektrum, in diesem Lichtspektrum drinnen von der Sonne. Und vor allem UVA, UVB, das sind die, was man, dieses gewisse sichtbare Licht, was am meisten von der Sonne abgestreut wird. Deswegen ist es eben so wahnsinnig wichtig, dass sowohl UVA-Schutz als wie auch UVB-Schutz drinnen ist. Und es geht ja mittlerweile noch viel, viel weiter, wie wir wissen, Richtung IR, also Infrarotlicht, Richtung Blue Light. Das sind alles so, also dieses Half-Light, Faktoren,
wo es sehr gut ist, wenn ich diesen breiten Schutz habe. Dass ich jetzt nicht nur sage, ich schütze mich vor UVA, UVB, sondern ich habe vielleicht noch Antioxidantien dabei gegen dieses Blue Light. Ich habe einfach nur viel mehr als wie nur die Sonnencreme, sondern diese diversen Textilien, Sonnenmaterialien oder eben diese Bewusstsein, dass ich mich nicht in die Mittagssonne knall. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz einfach zusammengefasst, was der Unterschied, die Differenzierung jetzt von UVA und UVB ist. Also beides sind Strahlen von der Sonne, beides ist in diesem UV-Spektrum drinnen. UVB steht immer für Sonnenbrand, so kann man sich das ganz leicht merken, aber auch Bräune. Und UVA ist eben eher so Hautalterung, Hautkrebs wird von beiden provoziert, sage ich jetzt einmal. Aber eben Alterung versus Brand und Bräune. Und beides ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich dagegen schützen, weil beides gewisse Faktoren oder Ursachen sind für Hautkrebs und Hautalterung, sehr wohl, ja.
Jetzt natürlich das Thema Schützen fällt immer wieder und ich frage mich halt oft, ist das ausreichend, was ich mache? Voll cool, End Beauty hat jetzt so einen SPF-Spiegel uns geschickt und das ist die Vera. Und das war richtig geil, weil ich habe dann, und ich bin in der Früh aus dem Heisel gegangen, habe meinen Stick, ich habe so einen Stick gekriegt damals beim Lasern, wo ich die kleinen Flecken habe wegmachen lassen bei der Dr. Meidinger. Und dann habe ich mal diesen Stick, wir sind kurz in der Sonne gesessen, aufgeklatscht. So, ich habe natürlich geglaubt, ich bin der Shit und habe das jetzt richtig gut gemacht. Dann habe ich in diesen Spiegel reingeschaut und es war richtig geil, weil, also richtig geil, ernüchternd in dem Fall, weil man genau gesehen hat, ich habe es da gemacht, einmal unterm Auge, da einen Strich, auf der Stirn einen Strich und den Rest habe ich vergessen. So, und das finde ich richtig genial, dass es das gibt, weil das hat natürlich nicht jeder. Wie ist richtig, wie ist falsch? Gibt es einen Weg, wie die, das sind jetzt banale Fragen, aber trotzdem weiß ich, dass das den einen oder anderen interessiert, in der Früh, wenn ich aus dem Heisel gehe. Plus, das ist die erste Frage, wie richtig und wie oft? Und viele Leute tragen ja Make-up. In meinem Fall ist es ja wurscht, ich kann ja 10 Schichten schmieren, weil ich trage ja nichts. Wenn ich aber jetzt Make-up habe, das hat ja auch oft einen Nichtschutzfaktor schon mit drinnen, aber schmiere dann trotzdem nochmal nach. Gibt es da irgendwie so eine Faustregel, die du empfiehlst als Dermatologin?
Also ich glaube, am allereinfachsten ist, dass man sagt, weil du gefragt hast, wie ist richtig und wie ist falsch, wir machen alle miteinander meistens zu wenig. Ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste, was wir uns merken sollten, dass mehr zum Teil da in dem Sinn oft besser ist. Also sonst ist ja das nicht oft so, aber da ist wirklich so, dass wir einfach viel zu wenig auftragen. Also ich habe einmal so ein kurzes Video gemacht, wo ich gezeigt habe oder veranschaulicht habe, wie viel, dass man für eine Woche Strandurlaub oder Sommerurlaub Sonnenschutz nehmen sollte. Und unser einer nimmt da halt meistens auch Duben mit und auch Flaschen und dann kommen wir mit der Hälfte voll wieder zurück, weil wir es auf die Art eh ausreichend braucht haben. Aber tatsächlich ist so, wenn man jetzt 7 Tage irgendwo Strandurlaub macht, sollte man bis zu 4-5 solche Tuben mitnehmen. Ja, 4-5. Das sieht man ganz gut. Wir haben das mit 2 Wochen Strandurlaub gemacht und das sind für eine Person 8 Tuben Sonnencreme.
Wie viel brauchst du?
3.
Wirklich?
Ja, also ich war jetzt 2 Tage schnell weg und habe eine ganze gebraucht. Ja. Oh. Also das ist wirklich, dass man sagt, dass man sie ausreichend schützt. Das ist einmal die aller wichtigste Regel. Da gibt's eh 100.000 Fingerregel, Teelöffelregel, Nussregel, wie auch immer. Aber das ist unisono, dass wir alle miteinander viel zu wenig machen. Und ich sage immer, man braucht jetzt nicht genau das Abmessen und so weiter, sondern tragt's einfach ausreichend auf. Ja, das ist das aller wichtigste. Auch da, wie du richtig sagst, ja, man soll jetzt großflächig auftragen, man soll schauen, dass man ja nicht so Sachen wie die Ohren oder den Scheitel zum Beispiel, das sind so Klassiker, die jeder vergisst, oder auch die Zehen und so weiter, dass man da wirklich darauf gut achtet, dass das gut eingeschmiert ist. Aber wenn ich da ausreichend Menge verwende, dass ich wirklich merke, hey, ich bin überall mal irgendwie von der Creme her bedeckt oder am Anfang sieht man es ja trotzdem so ganz, ganz leicht weißlich, dann ist das einmal ganz gut.
Ich bin gerade ein bisschen geschockt, dass du in 2 Tagen 2 Tuben brauchst.
Ja, schon, okay. Nicht ganz, weil es waren vielleicht 1,5 und so, aber es ist schon, man muss schon viel verwenden. Deswegen bin ich auch ein bisschen ein Gegner von den Sprays mittlerweile.
Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Ich wollte jetzt gerade sagen, weil natürlich ist das Praktischste, aber ich war ja in Kapstadt im Jänner.
Viel zu wenig.
Bist du deppert? Ich habe ein bisschen gesprüht und dann hast du gesehen, ich glaube, du hast das ja dann eh kommentiert, ich bei den ärgsten Sonnenbrand gehabt und halt nur, du hast halt richtig gesehen und da ist ja die Sonne so schnell und ich bin eine Stunde gefühlt in der Sonne gesessen und habe halt nur gesprüht. Also nicht gut. Also eher
Spray. Macht
das
einfach,
nicht gut,
es ist
aber
viel zu wenig Menge. Ja, das ist auch bei den Kindern. Ich bin Julian auch jahrelang mit dem Spray eingesprüht. Aber man hat immer gesehen, also ich habe jetzt Gott sei Dank keinen Sonnenbrand gehabt, dass einfach zu wenig ist. Wenn ich es vergleiche jetzt, wie viel kommt beim Spray raus und wie viel ist wirklich, wenn ich bei der Tube rausdrücke, ist viel zu wenig. Deswegen bin ich ein großer, großer Verfechter eben von diesen Tuben. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber. Ich habe jetzt kurz überlegt, die letzten paar Minuten, ob ich es jetzt sagen soll oder nicht. Aber ich sage es jetzt ganz bewusst, weil ich glaube, das ist genau das, was so menschlich macht. Also, ich war jetzt 2,5 Tage im Süden, habe 1,5 Tuben Sonnencreme verwendet, aber, oh Gott, das wird mein Todesurteil sein, ich habe voll den Sonnenbrand am Hintern gehabt. Und warum, Schatz? Also auch das, eine Dermatologin, eine Hautärztin, die mit 1,5-2 Tuben Sonnencreme hinfährt und die irgendwie sagt und propagiert, wir müssen ausreichend und schützen und so weiter. Also passiert das? Es ist normal. Wie ist passiert? Ich habe mich daheim noch voll von oben bis unten eingeschmiert. Wir sind mit dem Auto zum Strand gefahren. Na, wo sitzt? Auf der Kleidung, auf dem Hintern. Und bis dass ich dann am Strand war, dann sind wir einmal schnell ins Wasser gegangen. Es war eh noch, weiß ich nicht, 11 oder so in die Richtung, also auch noch nicht so spät. Und ich bin tatsächlich auf der Liege eingeschlafen. Natürlich ist die Sonne dann so gewandert, dass ich nicht mehr im Schatten war. Das heißt, es hat mir genau meine Beine und mein Hintern erwischt. Und den Hintern hat es eben dann mehr erwischt, weil sie dort das abgerieben hat. Und das ist genau das, was ich immer sagen will. Schatz, und das ist ja so ein schönes Beispiel, dass ihr es hat jetzt nicht so dahinter ist und schaut und wirklich überall sagt und auf Instagram, auf die sozialen Medien, ihr weiß ja nicht, wie viele Artikeln jetzt wieder gehabt und Interviews und überall Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz und Sonnenbrand ist furchtbar, weil es so eine große Entzündung ist. Und an mir passiert es. Natürlich habe ich mich geißelt hoch 10, also braucht es einen Glauben, dass es jetzt sehr fein war, das Ganze. Aber es passiert. Und deshalb mein großer Appell an alle, macht's lieber mehr als wie zu wenig. Cremt euch nach, schmiert euch nach, das Gewand reibt immer wieder ab. Aber wenn im Salzwasser drinnen ist und es ist wasserfest, cremt euch danach bitte wieder ein. Man kann einfach da nicht zu wenig machen. Nicht zu viel machen.
Jetzt in dem Fall ist mehr, mehr. Mhm. Du hast kurz deinen Sohn angesprochen, den Julian. Das ist ja auch immer so ein Thema. Mhm. Kinder einschmieren. Ich kenne sogar Leute, die Kinder gar nicht einschmieren, weil sie sagen, sie gewöhnen sie eher dran, dass sie nicht einschmieren. Ich mische mich da nicht ein, ich habe keine Kinder, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Mhm. Fühlt sich in der Leibe an. Viele Kinder siehst du jetzt mittlerweile am Strand, die sind vom Kopf bevor sie im Leibe. Ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, ich bin immer eingeschmiert worden und ich bin, zum Glück ist nichts passiert und ich habe auch selten einen Sonnenbrand gehabt, weil da waren sie wirklich dahinter. Aber wie stehst du da dazu, dass man sagt, okay, man zieht Kopf bis Fuß Leibe an oder ist das, wo werden da die Unterschiede gemacht oder gibt es auch wieder eine Empfehlung von dir als Dermatologin, wo du sagst, das machen sicher jetzt viele Mütter dazu. Gibt es da so irgendwie?
Ja, natürlich. Es gibt eben ganz viel so Wissenschaften und evidenzbasierte Sachen, die man immer wieder einbringen kann in diesen Alltag. Und prinzipiell ist so, dass diese Babyhaut bis zum ersten vollendeten Lebensjahr noch nicht ausgereift genug ist, dass sie jetzt wirklich Sonnencremen gut verträgt. Also das ist
einmal ganz. Bis zum Lebensjahr?
Bis zum ersten. Aha. Bis zum ersten Lebensjahr. Mhm. Das heißt, Babys bis zum ersten Lebensjahr einfach nicht in die Sonne, nicht von 11 bis 15 Uhr irgendwie, wenn es geht, irgendwo in der prallen Sonne unterwegs sein. Man kann schon einen Schatten aufsuchen und es gibt da so diese ganzen UV-Zelte und so weiter. Schützen ausreichend, dass ich die Kinder auch dementsprechend mit UV-Kleidung anziehe, einen Hut aufsetze und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch da wieder. Ich war mit dem Julian, wie er 8 Monate alt war, in Ibiza. Und natürlich aber Sonnencreme mitgenommen, weil ganz ehrlich, ich weiß, warum viele Angst haben, ist einfach auch das, dass man sagt, ja, Sonnencreme so schlecht und die ganzen Stoffe da drinnen sind und so weiter und so fort. Und eben, wie ich gerade gesagt habe, diese Babyhaut noch nicht dementsprechend ausgereift ist, die Hautbarriere noch nicht dementsprechend stabil ist, sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber mir ist tausendmal lieber, dass ich weiß, ich bin eine Woche im Sommer auf Urlaub und ich habe ausreichend mein Kind geschützt. Also ich muss mir irgendwann einmal vorwerfen, dass, wenn irgendwie Hautkrebs entstehen sollte, dass ich mein Kind nicht ausreichend eingeschmiert habe oder geschützt habe. Und das ist das, wo ich ja, also da werde ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, oft kantig und da muss ich mich ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht zu wildfremden Leuten hingehe, wo ich sehe, dass die Kinderlein einen Sonnenbrand haben, weil die einfach so einer riesen Gefahr ausgesetzt sind, was die Kinder nicht einschätzen können oder denen es natürlich nicht bewusst ist, vollkommen logisch. Und da muss man schon die Eltern ein bisschen in die Mangel nehmen, weil es gibt einfach so viele coole Sachen mittlerweile schon an Sonnencremen, an UV-Kleidung, wie man gesagt hat, dass ich Kinder ausreichend schützen kann. Weil jetzt kommt eben dieser springende Punkt, warum ich da immer so ein bisschen grandig werde, weil man weiß auch, dass die Hautkrebsentstehung bis zu 80% bis zum 18. Lebensjahr stattfindet.
Na, org.
Das heißt, diese DNA-Veränderungen, diese DNA-Mutationen entstehen wirklich bis zum 18. Lebensjahr. Und dass ich da dann oft cool bleibe, wenn ich so wirklich sonnenverbrannte Rücken, Oberarme, zum Teil auch Gesichter von kleinen Kindern am Strand sehe und wie du sagst, dass dann auch sagen, naja, die Haut muss sich dran gewöhnen, das lasse ich echt nicht mehr durchgehen. Das lasse ich nicht mehr durchgehen, weil zudem gibt es viel zu viele Beweise, dass das einfach wirklich Risikofaktor Nummer eins für die Hautkrebsentstehung ist und gefährlich ist. Und das ist immer so, auch da wieder so dieser gesunde Mittelweg. Ich meine, diese Themen könnte man, weiß ich nicht, wochenlang diskutieren. Das ist dasselbe wie mit dem Aluminium in die Deos. Das ist dasselbe wie mit den Parabenen in den Cremen und so weiter und so fort. Ich glaube, dieser gesunde Mittelweg ist so entscheidend. Und Sonnenschutz ist und bleibt das A und O. Und wenn ich mich da ausreichend schütze, es gibt so gute und so gut erforschte Produkte mittlerweile, vor allem in den Apotheken. Also ich würde ganz klar nur zu Apotheken Marken greifen, sage ich jetzt mal, weil die dementsprechend testet werden müssen. Da gibt es für mich keine Ausrede mehr, dass ich mich dementsprechend mich und vor allem die Kinder schütze. Und so dieses Sun Hardening, was du angesprochen hast, die Kinder dran gewöhnen, nein. Okay. Nein, nein, nein. Klar, bis zu einem gewissen Grad. Ich bin auch im Land aufgewachsen und auch mein Kind ist im Land und auch meine Neffen und so weiter. Aber auch da ist wieder so, die schmiert man ja eh nicht ausreichend ein. Ja? Also die Kinderlein, gerade meine, ist eh so ein Zappelphilipp, der sich da sowieso nie gescheit einschmieren hat lassen, jetzt nur immer nicht. Den habe ich eh nicht von oben bis unten ausreichend eingeschmiert, so wie es eigentlich gehören würde. Und von dem her, Vitamin-D-Produktion und weiß ich nicht, was da immer für Ausreden gibt, lasse ich nicht mehr durchgehen.
Also ganz klares Nein gegen das, und das finde ich auch wichtig, deshalb habe ich es angesprochen, weil ich es immer wieder höre. Was du auch angesprochen hast vorher, ist auch das Thema Schatten. Im Schatten bleiben, auch du, jetzt gehen wir wieder in unser Ötter auf. Und die Leute sind immer ganz verwundert, wenn ich zurückkomme von einem Urlaub und ich jetzt tatsächlich war in Ibiza jetzt letzte Woche und ich bin nicht im Schatten gelegen, das erste Mal seit, ich kann mich nicht erinnern, wann, weil es noch nicht so warm war. Es war jetzt 2 Wochen, ja. Und das taugt mir überhaupt nicht. Also ich und die Leute sagen eben, die glauben immer, ich liege in der prallen Sonne, brutzelt da so dahin. Ich liege nur im Schatten. Jeder, der was mit mir schon mal im Urlaub war, weiß, dass ich 90% nur im Schatten liege. Manchmal die Haxel ein bisschen aussehe, aber sonst mein Kopf, also Dekolleté aufwärts, Oberkörper, ist nur im Schatten. Du wirst ja trotzdem braun.
Ja, absolut.
Und ich glaube, ja, vielleicht kannst du das auch noch mal klarstellen, weil oft, wenn ich dann sage, ja, so braun kann man gar nicht werden, wenn man im Schatten liegt. Oh doch.
Nein, 100%. Man hat ja eine absolute UV-Belastung durch die Reflexion vom Sand, vom Wasser, vom Meer und so weiter. Also auch im Schatten wird man braun. Man wird halt viel gesünder braun. Im Endeffekt, dieses Braun, das ist halt noch immer so, ich bin auch noch von dieser Generation. Für mich ist auch noch manchmal so ein gewisser leichter Sommerteint. David, ich bin jetzt wirklich 1000% transparent und ehrlich, ist schon irgendwie was Feines, sage ich einmal. Es strahlt so ein bisschen Frische aus und so. Aber diese Bräune per se muss man halt immer wissen, dass das immer, immer, immer ein Schutzmechanismus von unserer Haut ist. Weil was macht die Bräune? Es ist ganz einfach erklärt, jetzt ist meinen Patienten auch immer so, wenn man hell ist oder je heller das man ist, desto weniger hat man Pigment. Und Pigment, muss man sich vorstellen, das sind wie so kleine Sonnenschirmchen, die quasi die Sonnenstrahlung abstreuen oder schützen unsere DNA, die was wiederum in den Zellen drinnen ist, dass die nicht kaputt geht. Weil wenn es eben zu DNA-Veränderungen, DNA-Mutationen kommt, dann kann es eben auf der längere Sicht dann dementsprechend zu einer Hautkrebsentstehung, Entwicklung kommen. Das heißt, wir produzieren Sonnenschirmchen. Das heißt, was macht unser Körper, wenn er braun ist? Er fährt Vollgas in Schutzmechanismus rauf, spannt weiß ich nicht wie viele Schirmchen auf, dass eben dieses Melanin wiederum nicht so viel UV-Strahlung durchlässt zu unseren Zellen, wo unsere DNA, wo dieses Erbgut drinnen sitzt, dass da nicht zu Veränderungen kommt. Das heißt, Bräune ist zugleich eben diese gesunde Bräune, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil es nicht per se gesund ist. Sie streut vielleicht eine gewisse Frische aus, aber per se ist nicht gesund, sondern ein reiner Schutzmechanismus vom Körper. Und wenn ich aber jetzt sage, eben bezüglich diesem Sun Hardening, also da auch wieder dieser gesunde Mittelweg, dass ich sage, wenn ich im Winter ganz blass bin und ich gewöhne meinen Körper und meine Haut so ganz peu à peu an die Sonne, liege im Schatten, schütze mich ausreichend. Es ist ja auch mit einem 50er, auch mit einem 50er wird man braun. Es ist ja nur die Zeit, die du verlängerst, was du in der Sonne sein kannst, ohne dass du gleich knallrot bist. Das ist ja das. Aber auch mit einem 50er wirst du braun. Es dauert länger, ja, als wenn ich in die Sonne knall, einmal von oben bis unten rot, von links nach rechts bin, weil dann ist ja der Klassiker noch immer, ja, das wird eh braun. Na klar wird es braun, weil, wie ich gerade erklärt habe, es ein Schutzmechanismus ist. Das heißt, die Röte ist einmal eine massive Entzündung, ein massiver Schaden an der Haut, wo Kollagen verloren geht, Elastin verloren geht. Die Zellen, die Zell-DNA nicht dementsprechend geschützt ist. Und dann fordert die Schutzmechanismen rauf. Also ist klar, dass jeder Sonnenbrand letztendlich dann braun wird, weil er sie schützen will, der Körper.
Wie geil ist die Erklärung mit den Sonnenschirmen? Mhm. Weil ich glaube, das bleibt an die Köpfe drinnen, dass man sagt, okay, das macht Sinn, weil für mich war das jetzt auch nicht greifbar, was passiert mit dem Körper, wenn man braun wird. Und was ich auch bestätigen kann, ist, jetzt nochmal zurück zu Kapstadt, ich bin nur im Schatten gelegen und ich habe die ganze, und da waren wir 3 Wochen und das war ja, dass wir lang waren und ich habe da wirklich geschaut, dass das passt, auch immer Kapperl im Schatten auf, immer und hab die Bräune quasi bis jetzt mitgenommen, weil die Leute immer zu mir gesagt haben, ja, wie gibt's das, dass du so braun bist? Ich hab gesagt, ja, ich setze immer so einen Impuls, aber auch da schau ich, dass ich gesund ist, weil natürlich am ersten Tag habe ich einen Scheißbart dort, aber das wird mir nie wieder passieren, weil ich die Sonne dort komplett unterschätzt. Im Winter, wenn du tief liegst, glaubst du, kannst du hier sitzen. Aber danach habe ich wirklich geschaut und deshalb habe ich es jetzt auch mitziehen können. Und ich glaube, das ist wirklich was, was man jeder Frau, jedem Mann, der, der jetzt zuhört, mitgeben kann, dass man sagt, hey, achtet da einfach einmal bewusst drauf. Knallt euch nicht komplett. Mir wird aber ganz schlecht, wenn ich mir dann links und rechts drehe und ich liege dann in der prallen Sonne, am besten auch noch das Gesicht fett in der Sonne. Da denke ich mir so, na, um Gottes Willen, was machst du da? Was du einmal wieder ansprichst im Thema Haut, zum Thema Hautalterung, Sand. Und wir haben schon viele Podcasts darüber gemacht, aber vielleicht jetzt auch noch einmal im Zusammenhang eben mit Sonnenschutz und Hautalterung, Sand, Antioxidantien, was will ich da jetzt für ein Wort sagen? Aber eigentlich muss ich das schon aus dem FF wissen, aber das ist wirklich was, das möchte ich auch jetzt hier mit reinbringen, weil du sagst, das ist das A und O, und jetzt Kim, ich zitiere dich, ein Schutzschild für die Haut. Und trotz alledem werden Antioxidantien so unterschätzt. Woran liegt das und warum sind die so wichtig? Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt.
Also, ich versuche so kurz wie möglich zu erklären, was bedeutet das Wort per se jetzt? Antioxidantien, oxidativer Stress, haben wir vielleicht schon mal alle gehört, entsteht durch sämtliche Faktoren wie Umweltverschmutzung, wie Stress, wie Nikotinabusus, aber eben auch durch die Sonne. Dieser oxidative Stress greift unsere Haut an. Dieser oxidative Stress macht nichts anderes, als wie, dass er sagt, er zerstört unsere Zellen, er lässt unsere Zellen altern, er macht gewisse Mechanismen irritierter, dass die nicht mehr so funktionieren, auch Schutzmechanismen, wie es sein sollten. Das können verschiedenste Sachen sein, wie ich gerade gesagt habe, aber eben auch die Sonne. Und diese Antioxidantien, das heißt, ich kämpfe quasi gegen diesen oxidativen Stress. Und es ist auch das wieder, finde ich, so einfach wie Zähneputzen in der Früh. Das heißt, ich stelle mir ein Serum zu meinem Zahnbürstel dazu, wo Vitamin C zum Beispiel drinnen ist, wo ein Fluoratin drinnen ist, Ferulasäure, Vitamin E, wie auch immer. Das sind alles antioxidative Substanzen. Und das trage ich mit einem Serum 2-3 Tropfen auf meine Haut auf und habe einen super, super Schutz zu sämtlichen anderen Sachen, die ich mache, eben wie Sonnenschutz, wenn ich jetzt wirklich nur von der Haut spreche oder dass meine Haut dementsprechend bedecke und so weiter. Und deswegen so wichtig, weil auch hier gibt es wieder mega interessante Studien, dass das halt früher auch alles nicht so ausgebreitet und so massiv war, dieser oxidative Stress, und dass der halt doch sehr, sehr zugenommen hat die letzten Jahrzehnte durch eben Umweltverschmutzung, durch eben diesen vermehrten Stress, durch Nikotinabusus und so weiter. Und deshalb mein oberstes Credo, jeden Tag diese Antioxidantien verwenden, vor allem für die Gesichtshaut. Auch hier wieder sind wir bei dem Punkt, was ich zuerst schon gesagt habe, das ist halt was, was 365 Tage im Jahr allen möglichen Umweltfaktoren ausgesetzt ist, das Gesicht. Und dann kann ich ja nichts Einfacheres machen, als wie so ein Serum zu verwenden, 2-3 Tropfen mir ins Gesicht draufklatschen und habe dementsprechend, so wie ich zu dir gesagt habe, eine Art Schutzschild, eine Art Polizei, was mir diesen oxidativen Stress abwehrt. Also ich bekämpfe quasi mit diesem Vitamin C oder diverse andere Antioxidantien alles, was meine Haut angreift.
Jetzt hast du Vitamin C mehrmals angesprochen. Vitamin D, ja, ich ja immer. Ist das so ein Mythos oder ist das die Realität, dass er das irgendwie damit zu tun hat? Keine Ahnung, soll ich das zusätzlich zu mir nehmen, vorbeugend? Ich weiß es nicht. Es gibt ja von diversen Herstellern Kapseln, wo man sagt, man nimmt das und dann, weiß nicht, reicht das aus? Empfiehlst du das überhaupt, Vitamin D? Zusätzlich noch, logischerweise, aber jetzt ich rede jetzt immer nur in Bezug auf Hautalterung und Sonnenschutz. Also nicht als Supplement quasi für everyday, sondern für das.
Ja, also das ist bewiesen, dass in unseren Breitengraden sehr, sehr viele einen doch ausgeprägten oder zumindest leichten Vitamin D-Mangel haben. Aber auch das wieder. Es ist nichts einfacher, als wie das Vitamin D zu supplementieren. Da gibt es schon so tolle Präparate. Weiß ich nicht, dann nehme ich 2-3 Tropfen, schlucke da in der Früh oder nehme Kapseln oder was ich auch immer möchte. Und trotzdem mich aber schützen kann vor diversen anderen Faktoren. Also man muss immer schauen, dass ich so eine gewisse Balance habe. Ja? Also wenn jeder sagt, oder nicht jeder, viele sagen, dass wenn man zu viel Sonnenschutz verwendet, eben diese Vitamin-D-Produktion einschränkt.
Genau, das war nämlich jetzt meine Frage. Weil das habe ich,
ja? Apropos, ja, tu das, klar, weil wir brauchen die Sonne, wir brauchen dieses UV-Licht, um ausreichend Vitamin-D zu produzieren. Aber in unseren Breitengraden, wo es grau in grau ist, vom November bis März, scheitert es schon alleine daran, dass wir nicht dementsprechend genug Sonne haben. Und wenn ich dann wirklich sehr, sehr gut darauf achte, dass ich dementsprechend geschützt bin vom UV-Licht, ist die Vitamin-D-Produktion auch reduziert. Aber dieses bisschen Reduktion kann ich 1000-mal eben mit ein paar Tropfen aufwiegen, als wie ich riskiere, dass ich Hautkrebs habe oder einen Sonnenbrand habe oder einfach dementsprechend das Risiko für Hautkrebs schürt das Ganze. Und, voll spannend, es gibt heuer tatsächlich die erste Sonnencreme, die Vitamin-D-Produktion weniger einschränkt. Also die haben da so eine Technologie entwickelt, die dann dementsprechend schauen, dass die Vitamin-D-Produktion nicht 100% gedrosselt wird, aber trotzdem den vollen UV-Schutz bietet. Natürlich darf ich als Ärztin jetzt keine Marken und keine Produkte nennen, aber ihr könnt jederzeit bei mir nachfragen. Es gibt da wirklich schon ganz, ganz tolle Technologien, dass man dementsprechend vor dieser UVA, UVB-Strahlung und so weiter geschützt ist, aber trotzdem die Vitamin-D-Produktion nicht total runterdrosselt.
Spannend. Also das Thema, ich glaube, was auch noch ein bisschen wichtig, oder was mir jetzt noch wichtig ist zu erwähnen, das Thema, was zur Hautalterung passt. Und ich weiß, es ist ein Topic, ich werde fast wöchentlich gefragt. Und eigentlich war das jetzt gar nicht auf meiner Agenda, aber ich will null ausnutzen, dass du da bist. Pigmentflecken. So. Mhm. Das ist wirklich was, weil es geht für mich schon ein bisschen weit her, weil bei mir hat das angefangen mit Anfang 30, dass ich gesagt habe, okay, passt, auf einmal waren diese Flecken da, es war hormonell bedingt im Sommer und das geht jetzt wieder einher mit Sonnenschutz, finde ich, in meiner Logik. Mhm. Und ich werde immer wieder gefragt, wie hast du das in den Griff gekriegt? Die Leute glauben, ich habe das ganze Gesicht lasern lassen, da hast du mir immer abgeraten, sag, auf keinen Fall lässt du dir fleckenweise fette Flecken weglasern, wenn das kleine sind. Weiß ich noch, hast du immer zu mir gesagt, auf jeden Fall, aber bei mir war das ganze Gesicht voll. Die Stirn, alles war voll. Gibt es einen Tipp von dir als Hautärztin, als Dermatologin für das Thema Pigmentflecken? Weil ich weiß, das ist was so viele Leute beschäftigt.
Ja, das ist was wir immer sehr, sehr kontroversiell diskutieren auf sämtlichen Kongressen und so weiter, auch mit Experten untereinander. Weil, wie du richtig sagst, immer mehr und mehr und mehr Leute unter Pigmentflecken leiden, vor allem wir Frauen. Das hat natürlich schon eine hormonelle Komponente, das weiß man, dass Hormone, vor allem wenn die Hormone wirklich dementsprechend vermehrt sind, wie zum Beispiel Schwangerschaft, wenn ich die Pille einnehme und so weiter, dass das Ganze hormonell dementsprechend getriggert ist. Mittlerweile weiß man aber auch, dass zum Beispiel Wärme, Hitze auch diese Pigmentverschiebungen oder eben diese Pigmentflecken verursachen. Auch hier wieder der ganze sämtliche, diese exogenen Faktoren, dieses Exposom, also diese Umweltverschmutzung trägt einen Teil dazu bei. Fakt ist aber auch allerdings hier, und wir wissen, dass die Medizin und die Forschung immer mehr und mehr und mehr macht und trotzdem sind immer wieder Punkte dabei, wo man einfach nur immer viel zu wenig weiß und nur immer quasi unter Anführungszeichen fast machtlos ist. Und dazu gehört leider auch das Thema Pigmentflecken. Also ich sage immer meinen Patienten, sobald sie zu mir in die Ordi kommen, wir können viel machen, dass wir uns schützen, wir können schauen, dass wir es häufig in Balance halten, wir können schauen, vielleicht ist irgendwo ein hormoneller Ausreißer. Vielleicht kann man irgendwie die hormonelle Verhütung verändern oder wie auch immer. Aber wir haben noch immer keine Wunderwaffe. Also wir haben noch immer nichts, wo man sagt, okay, mit dem kriege ich jetzt die total weg. Und so wie es bei dir ist, da habe ich viele Patienten, die wirklich massiv darunter leiden. Dann ein bisschen die Skincare und das alles umstellen und schon sehr, sehr guten Erfolg haben. Man weiß aber auch, dass man, je öder das man wird, schau, hat es wieder einen Vorteil, dass wir öder werden, dass sie das Ganze wieder ein bisschen mehr einpendeln. Also die, die unter Pigmentflecken leiden, sind meistens die 30 plus minus 5 Jahre, die leiden am meisten unter die Pigmentflecken. Und abschließend, was kann man dagegen machen? Auch hier wieder sei dazu gesagt, Sonnenschutz ist A und O, Antioxidantien A und O. Es gibt mittlerweile schon sehr gute Seren, die das dementsprechend einerseits diese unregelmäßige Pigmentbildung dementsprechend regeln, aber auch wenn schon Pigment da ist, dass ich da schauen kann, dass es mit einem Serum das Ganze ein bisschen aufhellt wieder, vor allem im Winter dann, aber im Winter gehen sowieso ein bisschen weg die Pigmentflecken und werden blasser. Aber es gibt leider noch immer nicht die Wunderwaffe, wo ich sage, okay, mit dem kriege ich es jetzt sofort weg, wie du zum Beispiel Laser angesprochen hast. Und ja, es ist absolut richtig, Laser und Melasma, das sind so diese großflächigen, was manchmal ausschauen wie so Feuerflammen über die ganze Stirn, Oberlippe und so weiter. Da würde ich noch immer nach wie vor die Finger von einem Laser weglassen, weil es da wirklich zu einem Rebound-Phänomen kommen kann, beziehungsweise auch, dass sogar schlechter wird, dass sogar ein bisschen mehr dunkler und gräulicher werden, wenn ich da mit einer Laserenergie drauf schieße.
Ich würde mir das niemals trauen. Also im Gesicht, da bin ich so vorsichtig. Dr. Meining hat einen super Job gemacht mit so partiellen Flecken, so ganz kleine. Das waren so diese...
Genau, so solidäre Altersflecken genau. Oder Pigmentflecken. Die gehen ganz gut. Aber da ist das Allerwichtigste, dass man sich wirklich einen Facharzt von der Dermatologie anvertraut, der weiß, was er tut. Es gibt leider viel zu viele, die da Laser anbieten und einfach draufschießen, weil sie denken, ja, der es einer verkauft hat, hat einmal gehört, das hilft gegen Pigmente. Aber man muss sehr wohl differenzieren, was es für Pigment ist, was für eine Tiefe ist das Pigment, was für Farbe hat es, ist er Melasma, ist er solidärer Lentigo und ja, dann kann ich dann dementsprechend schauen.
Ich glaube, es fällt und stirbt mit der Kontenance.
Ja, absolut.
Einfach auch dran zu bleiben. Du hast damals mein ganzes Skincare umgestellt. Das weiß ich noch, du hast gesagt, okay, verwende das und das Produkt, mit dem und dem geht's. Dann natürlich unterstützen, haben wir chemische Peelings gemacht. Dann schaue ich, dass ich regelmäßig zu Facials gehe. Aber da möchte ich ganz klar betonen, weil die Leute kommen dann immer, wenn ich bei dir war, und ich rede ja offen über alles, was ich mache. Und die Leute sagen immer, ja, wenn ich mal, jetzt, ich sage jetzt irgendwas, okay, ein Kilo Botox reinhaue, was ich nicht tue, dann schaue ich auch so aus. Aber ich glaube, es ist immer das Ganzheitliche.
Ja,
und ich glaube, das ist wirklich was wir Menschen auch mitgeben können, weil wir sind ganz schnell im Sagen, naja, bei dir ist das halt so, weil Geld spielt keine Rolle, du kannst alles kaufen, da. Aber da spielen ja so viele Faktoren mit, dass du gesund ausschaust.
Na, voll. Es geht Gott sei Dank eh extrem in die Richtung von diesem 360 Whole Body Face Approach und so weiter, dass man weggeht und sagt, okay, knall mir jetzt in die massive Sonne, rauch wie ein Schlot und dann gehe ich ein bisschen Botoxen und dann schaue ich super aus. Das spürt sich nicht mehr. Aber gerade die jungen Generationen oder die jüngeren Generationen, die wissen eh schon so viel drüber und die leben schon so bewusst, meiner Meinung nach manchmal vielleicht sogar zu bewusst, weil ich glaube, das macht auch wieder zu viel Stress, dass ich sage, okay, das darf ich nicht und ich darf ja nicht in die Sonne und ich darf ja keinen Zucker essen und ich darf ja nicht irgendwie einmal ein Glas Alkohol trinken. Auch da wieder kann mich nur wiederholen, der gesunde Mittelweg. Ich glaube, das ist das A und O und das ist auch, wie du sagst, beim Gesicht selber jetzt, dass ich schaue, dass ich mich halbwegs gesund ernähre, dass ich einen Sport mache. Das trägt schon unglaublich viel für diesen Glow von innen raus dazu bei. Ein gutes Skincare
trinken
ganz viel. Und ja, dann kann ich vielleicht mit einem i-Tüpfelchen dort oder dort einmal ein bisschen mit minimalinvasiver ästhetischer Medizin nachhelfen. Aber ja, das ist halt, ja, das Leben spielt oft auch ganz andere Stückchen und dann kann man das alles machen und es ist irgendein Schicksalsschlag oder was auch immer, dann ist das auch wieder alles Wetter. Also es ist halt, es ist Leben, ja. Man muss den gesunden Mittelweg in allen Bereichen finden, aber man muss natürlich auch dieses Riesenprivileg und das Glück haben, dass es dann selber gut geht und ich glaube, dann streut man das aus.
Also es gibt ja fast keine besseren Schlussworte, außer das, was du jetzt gerade gesagt hast, aber, und jetzt kommst du, ich möchte ein Thema mit reinbringen, weil ich weiß, dass es unglaublich wichtig ist und weil es dir am Herzen liegt, und zwar ist es die Muttermalkontrolle. Und ich will einfach auch die Plattform nutzen, dass man sagt, okay, du als Dermatologin legst da extrem großen Wert drauf, auch wir schauen immer wieder regelmäßig, dass wir einfach gewisse Dinge beobachten. Warum ist das so wichtig und warum sollten das noch viel mehr machen? Auch Männer, wohlgemerkt, Kinder, Männer, jede, diese Muttermalkontrolle.
Weil es so einfach ist. Es gibt keine einfache Vorsorge, Prophylaxe, Vorsorgekontrolle, als wie diese Hautkontrolle, diese regelmäßige Muttermalkontrolle. Und wir wissen alle, dass Vorsorge besser ist, wie Nachsorge ist. Und wir wissen auch, wenn man Hautkrebs frühzeitig entdeckt, wenn man den dementsprechend frühzeitig behandelt, rausschneidet, wie auch immer, der absolut gut handelbar ist. Und wenn man schon ein Organ haben, wo wir so dieses Privileg haben, wo es so offensichtlich ist und wo es so einfach ist, dass ein Hautarzt einfach nur drüber schaut. Weil wir wissen, es gibt viele andere Organe, Lunge, Darm, Leber, Niere, wo es viel, viel schwieriger ist, diese Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Sei es jetzt alleine Brustkrebs zum Beispiel, diese Mammographie und so, das ist ja tausendmal aufwendiger als wie alles andere. Ja, dann bitte geh doch einmal im Jahr zum Hautarzt. Es tut nicht weh. Es ist in 20 bis 30 Minuten vollkommen erledigt. Und ich habe bis zu einem gewissen Grad richtig viel zu der Prophylaxe, zu dieser Vorsorge, zu der Hautkrebsvorsorge beitragen. Und deswegen ist mir so ein riesen, riesen Anliegen, dass da wirklich das nur viel mehr in die Köpfe kommt. Weil irgendwie ist schon so normal, dass man zum Zahnarzt geht und irgendwie ist schon normal, dass man zum Gynäkologen geht. Aber Hautarzt und diese Hautkrebsvorsorge hinkt leider nur immer sehr, sehr, sehr nach. Obwohl, wie du richtig gesagt hast am Anfang, es eine Krebsart ist, die ganz vorne ist und die gerade bei Jugendlichen, glaube ich, bis zum 32., 33. Lebensjahr ist die häufigste Krebsart überhaupt, Hautkrebs. Und das ist halt dann schon was, wo ich sage, mein Gott, wenn es so einfach geht, bitte nimm dir diese halbe Stunde im Jahr und geh zum Hautarzt und lass dir anschauen.
Du nimmst dir für sonst auch alles andere Zeit. Und ja. Ich finde das großartig, Kerstin, und das muss ich jetzt wirklich nochmal sagen, vor den ganzen Tausenden, Hunderttausenden Zuhörerinnen, die wir haben, wie bodenständig du bist, wie professionell du das machst. Weil ich finde schon, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann ist das immer, du hast immer so diesen Stempel, ich habe den Stempel, was auch immer ich für Stempel habe, aber du hast den Stempel, ja, das ist ja die Botoxerin, keine Ahnung, aber hinter dir steckt so viel. Du bist so eine großartige Ärztin und ich weiß, ich habe dir das schon tausendmal gesagt, ich würde das jetzt zum tausendundeinsten Mal sagen, weil du einfach das großartig machst. Das ist, du bist einfach ein extrem gescheiter Mensch und du bist ganzheitlich und nicht nur das eine und nicht nur das andere. Und da, das finde ich einfach großartig, dass wir heute über das gesprochen haben. Vielleicht können wir über das andere auch nochmal sprechen, weil ich brenne ja auch für das Botox-Thema und so weiter. Aber das ist so wichtig und du machst einen großartigen Job als Dermatologin und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir uns kennen und dass du da auch die Zeit genommen hast. Danke dafür. Und ja, ich freue mich hoffentlich auf eine Reunion dann zu einem anderen Thema oder halt wieder zu dem Thema. Wir können das nicht oft genug sagen. Du bist ganz eine coole Frau, eine geile Alte, um es in meinen Worten zu sagen.
Boah. Oh, Gänsehaut über den Film, gerade ein bisschen die Worte. Und danke. Und ja, ich kann da gar nichts mehr dazu sagen. Ich glaube einfach, dass trotzdem aber es ist, was wir beide haben, wir beide vom Land sind und aufgewachsen sind, relativ bodenständig. Und das ist nur sehr wohl in uns drinnen. Auch wenn das äußere Bild von dir, verrückten Hosen mit den geilsten Kleidl auf der Straße und mir, Mama hat mich heute in der Frau angerufen, was hast du denn da wieder gemacht in New York mit dem Kleidl?
Das Kleidl, so was, ja, da helfen wir zusammen. Da. Die Kerstin hat mich gefragt, hey, hast du das eine Kleidl gesagt, schick ich dir mit dem Boten, passt, hat das schon gehabt. Und ich glaube immer, aber das ist ja wieder das, und das können wir vielleicht abschließend jetzt nur jeder Person, die jetzt zuhört, mitgeben, das sind immer so schnell urteilen, sondern seht das große Ganze und du bist so viel unterwegs, du bildest dich so weiter, gleich wie wir diesen Laden da wuppen, also in dem Fall mein Team und ich und du bist auch Team und das ist einfach geil und ja, und das bewundert dich und deshalb bist du da, wo du bist, zu Recht und ich bin sehr dankbar, dass wir uns kennen und ich freue mich schon jetzt wieder auf die nächste Folge. Danke, Frau Dr. Kerstin Ortlechner.
Danke.
Bis bald.
Danke. Das war's für heute bei Ganz Ich, deinem Podcast rund um Frauengesundheit in Zusammenarbeit mit dm Drogeriemarkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns, damit du keine neue Episode verpasst. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns bitte jederzeit gern. Jetzt ganz wichtig zum Mitschreiben, bleib gesund, bleib stark und vor allem ganz du selbst. Bis zum nächsten Mal.